Seoul, hip und traditionell. Ein Beitrag von 280 Countries. Seoul, die Hauptstadt Koreas, hat 10 Millionen Einwohner und neben 5 sehenswerten Königspalästen, einer eigenständigen, schmackhaften Küche, auch eine hippe Jugendkultur und viel moderne Kunst und Architektur zu bieten. Anreise. Erster Tag. Ich nehme den direkten Lufthansa-Flug von München nach Incheon, der Hafenstadt am Gelben Meer, mit dem auf einer Insel vorgelagerten internationalen Flughafen. Die Maschine vom Typ Airbus A340-300 startet um 12 Uhr und erreicht Korea am nächsten Morgen um 6.30 Uhr. Zweiter Tag. Nach den Zoll- und Einreiseformalitäten bringt mich der Airport Express in einer knappen Stunde in die 50 Kilometer nordöstlich gelegene Hauptstadt Seoul. Ich steige an der Station Gongdaeok in die U-Bahn-Linie 5 um, dann noch 9 Minuten oder 5 Haltestellen bis zur Station Yongno 3. Der Stadtteil Yongno-gu ist das historische Zentrum Seouls und hier, mitten im Viertel, in einer der Gassen, liegt die Pension Jim's House. Hier habe ich für 4 Nächte ein Zimmer gemietet. Nach einer kurzen Mittagspause nehme ich die U-Bahn-Linie 1 zum Rathaus im neuen Zentrum der Stadt. Zur City Hall sind es nur 2 Stationen. Gegenüber steht der Deok-Sung-Gung-Palast mit einer prächtigen Wachablösung. Er ist einer von 5 koreanischen Königspalästen. Die ehemalige Villa eines Prinzen wurde im Jahr 1598 provisorischer Sitz des Könighauses, als im Imjin-Krieg alle anderen Paläste zerstört wurden. Am Haupteingang, dem Daehae Hanmun-Tor, findet dreimal täglich die farbenprächtige Wachablösung der königlichen Garde statt. Die Hauptstraße Taepyeong-gyo ist die längste und breiteste Verkehrsachse durchs Zentrum. Ich gehe an der Samsung Plaza vorbei zum alten Südtor Namdaemun. Der Namdaemun-Markt, Arbeitsplatz für 10.000 Menschen. Er ist der größte traditionelle Markt Koreas. Seit dem Jahr 1414 befindet er sich an diesem Platz, 900 Meter südlich des heutigen Rathauses. Mehr als 10.000 Menschen arbeiten in den Läden, Verkaufsständen und Restaurants oder als Lastenträger. In einer kleinen Halle arbeiten ein Dutzend Schneiderinnen an ihren Nähtischen. Haushaltswarengeschäfte reihen sich aneinander, Töpfe und Pfannen hängen in der Auslage. Im Lebensmittelbereich des Marktes werden Gewürze und Knoblauch, Fisch und Tintenfisch angeboten. Der Fisch ist sorgsam an Schnüren, die von der Decke hängen, aufgefädelt. Die meisten Läden bieten Kimchi an. Das ist fermentiertes Gemüse, meist Chinakohl, das traditionell Ende November von koreanischen Hausfrauen eingelegt wird und ehemals als wichtiger Ersatz für frisches Gemüse im Winter diente. Die Einführung und Verbreitung der Chilischote im fernen Osten im 17. Jahrhundert durch die Portugiesen veränderte die gesamte koreanische Küche. Es gibt bis zu 160 verschiedene Kimchi-Sorten, die meist recht scharf sind. Der Changdeoknung-Palast, die Schönheit koreanischer Landschaftsarchitektur. Dritter Tag. Der Palast der glänzenden Tugend steht gleich um die Ecke von Jim's House. Er ist nicht nur einer der 5 noch erhaltenen Königspaläste aus der Joseon-Dynastie, sondern auch eine von 2 UNESCO-Weltkulturerbestätten. Er war 270 Jahre lang die Hauptresidenz der koreanischen Könige. Hier lebten 14 Herrscher, so auch Koreas letzter König Sun Jong bis zu seinem Tod im Jahr 1926 und die letzten Mitglieder der königlichen Familie bis 1989. Der Changdeokgung-Palast besteht aus 3 Bereichen, dem Verwaltungsbereich, dem Wohnbereich und dem hinteren Garten. Zum Verwaltungsbereich gehört das Haupttor Donwamun und die große Audienzhalle in Cheongcheon. Zum Wohnbereich gehören Huicheongdang, die Privatgemächer des Königs, Daejocheon, die Privatgemächer der Königin, sowie Naksionjae, die letzte Residenz der königlichen Familie. Hauptattraktionen des Palasts sind jedoch der hintere Garten Huwon und der geheime Garten Biwon. Die Gärten sind 32 Hektar groß und fügen sich harmonisch in das hügelige Terrain ein. Zahlreiche Pavillons, Lotusteiche und teils über 300 Jahre alte Bäume, das alles bezaubert mich. Früher durfte nur die königliche Familie das Tor passieren und den geheimen Garten betreten. Insadong, das traditionellste Viertel. Am Nachmittag besuche ich das Viertel Insadong, nur 500 Meter östlich meiner Pension. Es wurde vor mehr als 500 Jahren als Viertel der Regierungsbeamten am Hof gegründet. Heute ist es eine Mischung aus alt und modern und gilt bei Einheimischen und Besuchern als das traditionellste Viertel Seuls. In den historischen Häusern der Beamten und in den Residenzen der höheren Beamten im Ruhestand sind heute meist Restaurants, traditionelle Teehäuser, Kunsthandwerk, Galerien und Antiquitätenhändler untergebracht. In den Nakwan-Arkaden mit einem Markt für Musikinstrumente gibt es Spezialgeschäfte für Reiskuchen und für koreanische Spezialitäten. Yongmyu, der königliche Schrein. Vierter Tag. Heute Morgen besuche ich den königlichen Schrein Yongmyu. Er liegt 700 Meter östlich von Jims Haus und ist der Ahnenverehrung und den Seelen der Könige und Königinnen der Joseon-Dynastie gewidmet, die Korea von 1392 bis 1910 beherrschte und den Konfuzianismus in Korea förderte. Der Schrein gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das jährlich im Schrein abgehaltene Ritual der Ahnenverehrung und die dazugehörige Musik gehören zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Yongmyu besteht aus zwei Hallen, der Haupthalle Jeongjeon und einer Nebenhalle, die getrennt voneinander in einem Park liegen. Jeongjeon hat eine Länge von 100 Metern und ist damit der längste einteilige Holzbau im traditionellen Stil in Korea. Unter einem Vordach öffnen sich Eingänge zu 19 Kammern, in denen die Gedenktafeln von 19 Königen und 30 Königinnen aufbewahrt werden. Der Hof, in dem die Halle liegt, ist etwa 140 Meter lang und 90 Meter breit. An der Eingangsseite des Hofs liegt rechts des Torbaus der Schrein Gongsindang, in dem 83 Gedenktafeln für verdiente Untergebene der Joseon-Dynastie aufbewahrt werden, und links Shilsadang, ein Schrein für die Götter des Himmels und der Erde. Auch die Nebenhalle ist lang gestreckt, jedoch nur etwa 70 Meter lang. Sie ist ähnlich aufgebaut wie Jeongjeon, hat aber einen leicht erhöhten Mittelteil. Die Halle hat 16 Kammern, in denen die Gedenktafeln von 16 Königen und 18 Königinnen aufbewahrt werden. Dazu zählen auch 4 Generationen von Taeyos Vorfahren und Mitglieder der königlichen Familie, die posthum zum König oder zur Königin ernannt wurden. Der ummauerte Hof, in dem die Nebenhalle liegt, ist etwa 90 Meter breit und 80 Meter tief. Gyeongbokgung, der größte der 5 Königspaläste. Der Palast der strahlenden Glückseligkeit ist der erste und zugleich größte von 5 Königspalästen. Der Gründer der Joseon-Dynastie, Taecho, hatte Seoul 1394 zur Hauptstadt gemacht und im Jahr 1395 den Palastbau begonnen. Der Palast steht heute Nachmittag auf meinem Programm. Er liegt 1 Kilometer westlich meines Gästehaus. Ich fahre ab der Metrostation Angkuk mit der U-Bahn-Linie 3 nur 1 Station weit. Vom Eingang aus gehe ich auf den Gyeongjeongjeon zu. Das Gebäude mit seinem Vorhof diente als Zeremonienhalle bei Krönungen und beim Empfang hoher Gäste. Heute findet hier zweimal täglich eine eindrucksvolle Parade mit Wachwechsel statt. Mit den ersten Trommelschlägen bereitet sich die Wache vor. Mit den zweiten setzt sich der Zug in Bewegung. Das einstöckige Gebäude Gyeongheru liegt malerisch auf einer kleinen Insel in einem Lotusteich. Dahinter ragen die Berge nördlich der Hauptstadt auf. Auf der Insel fanden einst rauschende Palastfeste statt. Das Nationale Volkskundemuseum befindet sich ebenfalls auf dem Gelände. Es zeigt die Geschichte und Kultur des koreanischen Volkes. So wird ein Schlafraum gezeigt, Möbel wie silberbeschlagene Truhen mit Intarsien aus Schildpatt, ein Webstuhl, eine Hutkollektion, Masken und Vasen. Besonders interessant fand ich den Klassenraum einer Volksschule. Der Lehrer sitzt an der Stirnseite hinter einem kleinen Pult und die Schüler knien rechts und links daneben, vor sich Unterlagen und Schreibzeug. Alle sind weiß gewandet. Am Jeongjeong-Fluss, ein besonderer Spaziergang im Grünen. Fünfter Tag. Südlich der historischen Altstadt fließt der Jeongjeong-Fluss von Ost nach West. Er wurde in den letzten Jahren renaturiert und eine neue Promenade angelegt und ist jetzt ein grünes Band durch die Hochhäuser der City. Schon im Jahr 1410 wurde über den Fluss eine Brücke für die königliche Familie und ihre Minister gebaut. Ich schlendere von hier ostwärts zu einer wegen seiner hohen Kosten umstrittenen Attraktion am Fluss, dem Banchado. Es ist eine Reproduktion des größten Kachelgemäldes der Welt. Es ist 192 Meter lang und besteht aus 5120 individuell gestaltete Kacheln. Es stellt die Pilgerreise des 22. Königs der Joseon-Dynastie, Jeongjus, zum Grab seines Vaters dar. Es zeigt die formelle Rangordnung der 1779 abgebildeten Personen, die an der achttägigen Prozession teilnahmen, den Stil und die Kleidung der Zeit um das Jahr 1795 und zusätzlich 779 Pferde im Gefolge. Es folgt in der Nähe der Schleusentore aus der frühen Joseon-Zeit die modern gestaltete Wand der Kultur von 5 zeitgenössischen Künstlern. Weiter sehe ich die Regenbogenwand in den für Korea typischen Regenbogenfarben. Hinter der Brücke Da Sang-jo stoße ich auf die Rekonstruktion eines historischen Waschplatzes, wo die Frauen früher die Wäsche gewaschen haben. Eine andere Kachelmauer wurde von 20.000 Koreanern aus Nord- und Südkorea und im Ausland lebenden Landsleuten gestaltet. Sie heißt Mauer der Hoffnung und bringt den Wunsch auf nationale Einheit und Wiedervereinigung zum Ausdruck. So wurde für mich ein schöner Spaziergang im Grünen auch ein Einblick in die Geschichte, Kunst und Kultur des Landes. Nördlich des Flusses gibt es zahlreiche Restaurants. Bilgogi sind hauchdünn marinierte Rindfleischstreifen, die über offenem Feuer gebraten werden. Galbi, marinierte und gegrillte Rinderrippchen und Bibimbap, ein Reisteller mit Gemüse, Ei und roter Chilipaste. Weitere kulinarische Genüsse sind ein Gemüse-Reiseintopf mit fermentierter Bohnenpaste und ein ganzes Huhn mit Klebreis, Ginsengwurzeln, Jujuben und Knoblauchzehen gefüllt. Die Fressgassen im Kwangyang-Markt sind ebenfalls stark frequentiert. Es gibt eine Grillfischgasse, eine Gasse für ganze Hühnchen, eine für Nudelgerichte und Verkaufsstände für koreanische Omelettes, die mit Pak Choi, Frühlingszwiebeln, Chili und gelben Rüben zubereitet werden. Etwas weiter südöstlich an der Metrostation Kwang Hui Dong kann man Lammkebab in zentralasiatischen Imbissstuben bekommen. Sie sind der Treffpunkt der Gastarbeiter aus Usbekistan, Kasachstan, der Mongolei und Kirgisien. 4 Minuten Fahrt und ich bin mit der U5 wieder zurück in meinem Viertel Yongnu-gu. Am Nachmittag besichtige ich den Changyeong-gung-Palast, Wohnsitz der Königinnen und Konkubinen. Er ist ebenfalls einer der 5 königlichen Paläste und liegt 800 Meter nordöstlich meines Quartiers. Er wurde im Jahr 1419 errichtet und diente oft in seiner Geschichte als Wohnsitz der Königinnen und der Konkubinen. Die Residenz der Königin ist das größte von mehreren Gebäuden mit unterschiedlich hohen Dächern. Sie bilden ein reizvolles Ensemble mit dem im Hintergrund aufragenden modernen Fernsehturm und der Skyline von Seoul. Gangnam, das hippe Viertel der Studenten. Am Abend überquere ich den breiten Hanfluss. Drüben, im Süden von Seoul, liegt die National University und daneben der Stadtteil Gangnam. Es ist das Ausgehviertel der Stadt mit Restaurants, Kneipen, Cafés, Diskotheken, Nachtclubs und Kinos. Die U3 bringt mich später in 36 Minuten zurück zur Station Yongno 3. 6. Tag. Heute geht es tief in den Süden Koreas, genauer gesagt auf die subtropische Vulkaninsel Jeju. Ich fahre mit der U-Bahn-Linie 5 in 42 Minuten zum nationalen Flughafen Gimpo. Er liegt ganz im Westen der Stadt. Hören Sie auch meinen Podcast über Jeju, die Insel der Taucherinnen. Diese Reise fand im März 2010 statt. Ich reiste allein. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil. Wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.